Schließt eure Augen und fangt an, euch zu entspannen. Atmet tief ein und ganz langsam wieder aus. Konzentriert euch auf eure Atmung. Mit jedem Atemzug werdet ihr entspannter. Stellt euch ein strahlendes, weißes Licht über euch vor. Fokussiert auf dieses Licht, während es durch euren Körper strömt.
Markus Metal Podcast. Heute mit dem Thema
Alles Gute zum 25. Scenes from a Memory. Ja, willkommen zurück, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einer neuen Geburtstagsfolge. Ein Album feiert mal wieder Geburtstag. Der 25. ist es. Ihr habt es schon vielleicht vor dem eigentlichen Intro gehört, worum es gehen könnte. Und ja, jetzt eben wurde es ja auch angesagt, es geht um Scenes from a Memory. Und ich habe mal wieder zwei Gäste hier. Wen haben wir hier?
Ja, André ist mal wieder dabei.
So, Christian.
So. Ja, mal wieder. Wir haben uns sehr lange nicht gesehen. Ja. Schön, dass ihr wieder den Weg hier hingefunden habt. Natürlich nicht. Wir haben vor 5 Minuten noch Master of the Rings aufgenommen. Jetzt müssen wir dafür sorgen, dass die Folge danach rauskommt, weil sonst ist das total verwirrend.
Das ist sowieso verwirrend.
Egal. Also, zurück zum Thema. Ich glaube, ganz so viel Lachen wie bei Master of the Rings werden wir hier vielleicht heute nicht. Aber wir werden auf jeden Fall einiges zu berichten haben, wenn es um Dream Theaters, ja, darf man Meisterwerk sagen, in dem Zusammenhang.
Sind wir, glaube ich, alle einig, ne?
Ja. Dream Theater Scenes from a Memory oder auch Metropolis Part 2 erschienen 1999, dementsprechend in diesem Jahr ganze 25 Jahre alt. Und wie immer die erste Frage in eure Richtung: Könnt ihr euch erinnern, wie ihr mit dem Album oder mit Dream Theater im Allgemeinen zum allerersten Mal in Berührung gekommen seid? Also war das eure Dream Theater Entjungferung oder keine Ahnung?
Also bei mir war es nicht das erste Mal, dass ich Dream Theater gehört habe. Ich hatte vorher nochmal ein Live-Album gekauft, nach Empfehlung von diversen Zeitschriften. Und das war, glaube ich, Once in a Lifetime.
Ist aber nicht so gut.
Nee, das war auch das Problem. Ich glaube, ich mochte dann irgendwie Hello Years und ein paar andere Stücke ein bisschen. Und dann habe ich die ganze Band wieder aus den Augen verloren. Und dann später habe ich dann in einer Zeitschrift so ein absolutes Jubel-Review gelesen, das so gejubelt hat, dass ich mir die CD dann sofort gekauft habe.
Also man merkt, damals hatten Printmedien noch echt Einfluss auf uns.
Absolut. Das war eine völlig andere Zeit. Man hat gelesen und gekauft. Heute hört man erst mal rein.
Ja gut, hätte man früher ja auch gekonnt, also ja. Im WOM, wo meine CD übrigens wirklich von ist, also Original, Preisetikett klebt noch drauf, da konnte man in CDs noch reinhören.
Bei Müller auch, ne?
Bei Müller auch,
ja, stimmt.
Kann man sich heutzutage auch nicht mehr vorstellen, sowas.
Ja, für mich ist die Antwort eigentlich ganz leicht. Christian hatte ebenso wie Markus die Angewohnheit, mir regelmäßig auch so Mixtapes zu schenken. Und eines davon hieß, glaube ich, The Music Carries On. Und da war unter anderem...
Lass mich raten, ein Song von Dream Theater drauf und der hieß The Spirit Carries On.
Genau, das war meine erste Berührung mit der Band, mit diesem Album. Und ja, also ich bin nie der große Dream Theater Fan geworden. Also ich besitze 3 CDs, Images and Words, Six Degrees of Inner Turbulence und dieses hier, Scenes from a Memory.
Ist aber schon eine gute Auswahl.
Ja. Und dann gibt es immer mal wieder einzelne Tracks, die mir Christian oder so auf einem Mixtape angeboten hat. Also hier so Ministry of Souls oder sowas. Das finde ich auch sehr gut. Aber ich bin kein Dream Theater Die Hard Fan. Ich bin auch kein Progressive Metal Die Hard Fan. Aber es gibt, glaube ich, kaum ein Album, das ich so gut finde wie dieses, was wir heute besprechen. Also mal unabhängig von meiner allgemeinen Präferenz bei Musik. Das ist wirklich ein Meisterwerk, das mich von vorne bis hinten voll überzeugt. Und ich könnte da jetzt auch keinen Song nennen, der da nicht... genial ist.
Demzufolge müssen wir uns nicht die Master of the Rings Frage stellen. Findet jemand das Album überhaupt gut? Hier sind wir uns, glaube ich, im Vorfeld schon mal alle einig. Das ist schon mal eine hervorragende Voraussetzung. Ich möchte noch eben meinen Weg zu diesem Album zum Besten geben. So ähnlich wie bei Virgin Steel ist es für mich auch in der Tat einfach sozusagen das nächste Album gewesen. Dream Theater, den ersten Kontakt hatte ich über das Album Images and Words, das weiß ich noch. Das gab es für 20 Mark, kann man sich heutzutage auch nicht mehr vorstellen. Das war dann ein Mid-Price, glaube ich, nannte man das fachmännisch. Bei Müller für 20 Mark, jetzt wollte ich schon Euro sagen, das wäre ganz schön teuer, 20 Euro für so eine CD. Hab mir das gekauft oder hab's mir irgendwie schenken lassen, also nach dem Motto, hier, bald ist Ostern oder so, kauf dir irgendwas, dann kriegst du das zu Ostern. Ich glaube, so war der Sachverhalt eher. Und ich weiß, ich fand Pull Me Under unwahrscheinlich geil, aber der Rest von diesem Album hat mir überhaupt nichts gesagt. Und auch hier sowas wie Metropolis, überhaupt nicht. Ich habe gedacht, was ist das? Das kann man sich doch nicht anhören. Aber Pull Me Under fand ich irgendwie schon immer gut, ohne zu wissen, dass das der große Hit der Band ist, muss ich ganz ehrlich sagen. Und irgendwann war ich dann mit meiner Mutter und meiner Schwester im Urlaub irgendwo in Bayern. Und da war, ist jetzt auch wieder Shitstorm vorprogrammiert, ganz neu war da Falling Into Infinity.
Und die habe ich auch, die habe ich auch.
Da hast du sogar vier.
Ja.
Werden immer mehr.
Am Ende hat er alle. Jedenfalls, ihr kennt das ja wahrscheinlich auch, wenn man in Urlaub fährt, hat man ja immer irgendwie Geld mitbekommen, dass man sich irgendwas kaufen kann. Und ich weiß nicht, wie das bei euch war. Ich habe es meistens in CDs reinvestiert.
Ich habe da meine teuerste CD überhaupt im Urlaub bei meiner Oma in Berlin gekauft. Das war die Ärzte-Live-CD, das ist noch nicht die ganze Wahrheit oder sowas. Diese für 55 Mark oder so, diese dicke Doppel.
Ja, ja, genau, das ist Riesending. Mhm. 55 Mark war damals durchaus ein gängiger Preis für eine Doppel-CD.
Ja, aber nicht für mich als Schüler.
Ja, eben, das ist immer so der Punkt. Mhm. Jedenfalls Falling Into Infinity gab es irgendwo im tiefsten Bayern halt, habe ich mir gekauft. Und so leid es mir tut, ich fand das damals echt cool. Ich hab auch nie ehrlicherweise verstanden, warum dieses Album schlecht gemacht wird. Das Einzige, was man ja wirklich sagen kann, es ist sehr wenig progressive wirklich letzten Endes drin. Es sind sehr straighte, also für Dream Theater-Verhältnisse, sehr straighte Rocknummern drauf. Aber also ich habe das nie so ganz verstanden. Auch diesen Aufschrei, dass Dream Theater ja bei einem Song mit Desmond Child zusammengearbeitet haben. So, ich meine, gut, er hat für Alice Cooper Poison mitkomponiert, ne? Weiß man heutzutage. Früher war einem das scheißegal. Hat man nur gedacht, oh, da hat irgendein anderer mitkomponiert, macht doch nichts. Ich finde den Song immer noch trotzdem nicht unbedingt gut. Fun Fact, da gibt es eine Demo-Version von, die finde ich besser. Mhm. Aber ja, ab dem Moment mochte ich eben Dream Theater halt wirklich, habe mich dann noch ein bisschen mehr mit Images and Words wieder auseinandergesetzt. Und dann hat sich das ganz einfach entwickelt. Once in a Lifetime fand ich auch nicht gut, weiß ich. Ich finde die Songauswahl nicht gut, ich finde den Sound nicht gut. Also ich habe grundsätzlich nichts gegen Derek Sherinian als Keyboarder, ist ein super Typ, aber er spielt halt Hammond-Orgel. Ne? Und das ist, das kannst du bei Deep Purple machen. Das passt bei Dream Theater jetzt, wenn sie Perfect Strangers covern. Super, ist eine super Coverversion. Aber das passt nicht zu Dream Theater. Aber auch da habe ich nie verstanden, warum er so im Kreuzfeuer der Kritik stand. Weil also als Musiker ist er, glaube ich, jetzt vielleicht nicht über jeden Zweifel erhaben. Das muss jeder selbst wissen. Aber er ist absolut fähig.
Ja, also vor allem Into Infinity, da war ja war die Band ja auch in der Krise.
Absolut, ja.
Und denn nach dem Superseller Images and Words kam ja dann Awake, meiner Meinung nach ein fantastisches Album.
Absolut.
Aber das sich nicht so gut verkauft hat, wie die Plattenfirma das gerne gehabt hätte. Und ich glaube, nachdem dann Falling Into Infinity auch nicht so sich so toll verkauft hat, da hat die Band selber ein bisschen auch an sich gezweifelt. Und aber vielleicht dann auch so eine Scheiß-Egal-Attitüde plötzlich an den Tag gelegt. So ähnlich wie Rush in den 70er Jahren, die dem Flop Carous of Steel gesagt haben, so jetzt scheißen wir endgültig drauf und machen einen 20-Minuten-Song als Opener und sind damit dann bekannt geworden. Und so ähnlich so einen ähnlichen Coup haben ja Dream Theater dann auch geschafft.
Ja, das ist vollkommen faszinierend, oder? Also wie du ja richtig gesagt hast, Images and Words war damals in den USA zumindest ein Mega-Seller. Ich glaube, über 500.000 Einheiten hat das Ding damals verkauft. Und Awake pendelte dann so irgendwie bei 150.000, wo man heutzutage denken würde, 150.000! Ist ja gigantisch heutzutage. Und also ich habe es immer so verstanden, dass die Plattenfirma damals dann zu Dream Theater meinte, versucht doch mal so ein bisschen zugänglichere Musik zu machen. Das war dann eben Falling Into Infinity und das ist ja dann, jetzt vielleicht nicht komplett gefloppt, aber es hat nicht den gewünschten Effekt. Und wenn dann, haben sie ja bis zu diesem Zeitpunkt wahrscheinlich ihr progressivstes Werk überhaupt gemacht, also Metropolis Part 2, und sind ja in manchen Teilen der Welt, ich glaube so gerade im asiatischen Raum, ab da wirklich durch die Decke gegangen, was man sich ja gar nicht vorstellen könnte. Und auch heutzutage, was Dream Theater heutzutage machen, ist ja null kommerzielle Musik. Da käme ja kein Mensch auf die Idee, das machst du irgendwie an, wenn du irgendwie Fahrstuhl fährst oder was weiß ich was, oder im Radio. Aber mit diesem Album ist ihnen, glaube ich, wirklich so auf breiter Ebene der große Durchbruch gelungen, obwohl es null kommerziell ist. Allein der Umstand, dass es ein Konzeptalbum ist, naja, das sorgt ja schon dafür, dass man einzelne Songs, würde ich mal sagen, jetzt schwer losgelöst betrachten kann. Du hast ja keine klassischen Songs, die du so als Single raushauen kannst, weil eigentlich geht dieses Album ja 80 Minuten in einem durch.
Richtig. Ein Song, alles geht ineinander über. Die Motive wiederholen sich dauerhaft.
Richtig. Mhm. Und trotzdem hat jeder Song was ganz Besonderes an sich. Ja? Auch Hooklines, wo man sagt, das ist der Song. Und es also sind trotzdem Songs irgendwie, aber trotzdem auch irgendwie alles ein Song.
Ich weiß noch, ich habe das damals gar nicht so bewusst gemerkt, dass wirklich, also wenn wir jetzt mal ins Album einsteigen, wir wissen, es fängt an mit eben Regression, Rückführung, dem schönen Hörspiel-Intro, das wir eben so ein bisschen mal auf Deutsch versucht haben zu übersetzen. Man möge es mir nachsehen, ich habe es nicht komplett gemacht, das wäre zu lang gewesen. Und das ist ja, dann steigt ja ganz verhalten die Akustikgitarre an und er hat ja schon einen sehr poppigen Appeal in dem Moment noch. Ne? Also das ist ja wirklich so wohlfühlmäßig. Und was passiert dann? Ja, dann kommt so ein kurzes Zitat von Metropolis Part 1 und dann fangen irgendwelche ganz komischen Rhythmen an und einem werden innerhalb von, wie viel sind es? 3 Minuten oder so?
Bei der Ouvertüre?
Mhm.
Da werden fast alle Motive also durchgearbeitet. Ja,
zumindest alle großen Leitthemen sind irgendwie dabei.
Ja, und ich finde auch, erstmal kommt dieser vertrackte Anfangsrhythmus, der auch an Part 1 erinnert. Und dann, und dann kommt aber dieses super Arena-Rock-mäßige. Und das ist dann wieder zugänglich. Und ich finde, hier merkt man schon, es ist nicht reine Dudelei, sondern es wird wirklich abgewechselt zwischen anspruchsvoll technischen Passagen und dann eingängigen und mitreißenden Passagen.
Ich glaube, deswegen gefällt mir das auch so gut. Also dieses rein Beeindruckende ihrer musikalischen Fähigkeiten, das spricht mich halt gar nicht so an. Ich glaube, das ist für euch anders, aber für mich als Gelegenheitshörer wäre das gar nicht das A und O, dass das tolle Musiker sind, ist natürlich außer Zweifel, aber tolle Musiker müssen ja nicht zwangsläufig tolle Songs schreiben oder eine Geschichte irgendwie erzählen, die irgendwie Musik schreiben, die auch das Herz berührt. Und das ist hier aber gelungen. Das ist nämlich beides. Ja. Und ich würde diese Ouvertüre, würde ich wirklich so ein bisschen, weiß ich nicht, Musikunterricht, motivisch-thematische Arbeit oder sowas mal wirklich durchgehen. Was haben wir da überall? Irgendwie ein bisschen anklingen lassen. Und dann kann man das alles hinterher wiederfinden. Und das ist irgendwie auch immer schön, dann, wenn man dann wieder mal so ein bisschen was von diesem Mosaikstückchen verstanden hat und dann wiederfindet.
Ja. Ich weiß noch, dass ich gemerkt habe, es ist das erste Dream Theater Album, wo man den Text wirklich verstehen kann. Also, man möge das jetzt nicht falsch verstehen, die anderen Alben haben sehr, ich glaube, metaphorische Texte, also die viel mit irgendwelchen beschreibenden Bildern arbeiten, wo man aber vielleicht, wenn man jetzt nicht unbedingt Englisch oder amerikanisch Muttersprachler ist, das nicht unbedingt verstehen kann. Aber hier merkst du wirklich, du kannst den Texten inhaltlich auf jeden Fall ohne Probleme folgen. Also ich zumindest. Mhm. Und bei anderen Texten frage ich mich ganz oft, was soll mir das gerade eigentlich sagen? Das ist erstmal, finde ich, auch der größte Unterschied, den es bei diesem Album gibt. Du hast diese durchgängige Story und du kannst sie wirklich verstehen, weil es halt nicht irgendwie symbolträchtige Sprache ist. Es wird wirklich eine Geschichte mit normalen, in Anführungsstrichen, Worten erzählt.
Es ist fantastisches Storytelling. Man kann also quasi grob vom Reinhören verstehen, worum es geht, aber es ist auch nicht trocken.
Genau.
Also wir kommen ja später zu Beyond This Life. Da wird quasi eine fiktive Zeitung vorgelesen. Und es klingt super. Also es klingt überhaupt nicht trocken, es klingt wie ein Song. Und das ist typisch für dieses Album. Es ist also auch teilweise emotional. Also alle, die sagen, Dream Theater sind nur Fingerübungen, die merken wahrscheinlich bei diesem Album, dass sie sich irren, weil das einfach, es ist hochemotional größtenteils. Und Und dann die Story wird glasklar erzählt.
Ich finde auch diese psychologische Komponente, so diese Unterbewusstsein, so ein bisschen Freud klingt immer auch so ein bisschen mit und Psychoanalyse und dann überhaupt diese ganze, also das finde ich auch unglaublich spannend. Und ich mag tatsächlich auch diese Sprecherstimme von diesem Hypnotiseur sehr gerne. Funktioniert diese Wirkung so, dieses...
Hat was beruhigend.
Genau.
Also das, auch wenn er am Ende den Protagonisten umbringt.
Ja, aber oh, keine Spoiler. Ja. Aber schönes Stichwort, das wir eben hatten, die Story. Ja, die Story. Worum geht's denn? Also das Intro, es ist überhaupt ein Intro, ja, Regression. Regression heißt ja Rückführung. Ne? Also was passiert? Jemand wird hypnotisiert. Und wenn man jetzt den Gesamtkontext der Geschichte betrachtet, hat dieser Mensch, glaube ich, wiederkehrende Albträume. Und sucht deswegen die Hilfe eines Psychologen. So habe ich das immer verstanden. Und dieser Psychologe macht eben eine solche Rückführung. Also du wirst hypnotisiert, du sollst dich entspannen, damit du quasi dorthin reisen kannst oder zu deinem Pain Point, ne, zu dem Punkt, der irgendwie Schmerzen bei dir verursacht. Und das passiert eben in Regression. Die Ouvertüre, ja gut, Ouvertüre, ne, die musikalischen Themen werden vorgestellt. Gibt es jetzt auch keinen Text, gibt es auch nichts großartig, glaube ich, da noch weiter zu sagen, außer all dem, was wir hier schon ausgeführt haben. Und das Ganze läuft ja, ist so ein bisschen irritierend. Ne? Also es sind ja mehr Tracks als Songtitel irgendwie draufstehen. Es steht hier immer Scene 1, aber eine Szene ist irgendwie nicht ein Track. Das sind dann irgendwie zwei Tracks. Mhm. Ist so ein bisschen irritierend. Mhm. Darum jetzt die zweite Szene besteht eben aus der Ouvertüre und aus dem nächsten Teil Strange Déjà Vu. Aber es gibt nur eine Spielzeit für das ganze Ding. Das ist 8 Minuten 49. Also ich glaube, die Ouvertüre dauert 3,5 oder so. Ich weiß es nicht.
Ja. Das ist dann bei Spotify besser. Da sind das getrennte Tracks.
Das ist schon mal gut.
Ah, stimmt.
Ja, Strange Déjà Vu. Worum soll es da wohl gehen? Ja, Déjà Vu, okay.
Ja, der Protagonist merkt, dass er komische Déjà Vus hat und dass er möglicherweise damit zum Psychologen gehen muss. Und beim Psychologen wird dann halt klar, dass er dann Szenen, an die er sich vermeintlich erinnern kann, sieht und dessen Zeuge wird. Und er merkt dann halt immer weiter, wenn ich das jetzt spoilern darf, weiß ich nicht, dass er vorher eine Frau gewesen ist in einem früheren Leben namens Victoria und merkt immer mehr, dass er diese Person selber gewesen ist.
Genau, das ist das, worum es in den ersten, ich glaube, zwei Songs auch noch geht. Ne? Also im Strange Déjà Vu erkennt er das, glaube ich, so langsam, dass er dieses andere Leben schon mal geführt hat.
Ja.
Dass es eben Erinnerungen an irgendetwas sind, was er selbst nicht erlebt hat. Und der nächste Song ist dann ja auch nur eine ganz kurze Nummer, die heißt dann Through My Words. Das ist ja nur, wenn ich mich so richtig erinnere, ein Piano-Intro vom Prinzip zum nächsten Song mit dem fantastischen Titel Fatal Tragedy, wo man dann ein bisschen tiefer eintaucht in die Geschichte und eben schon merkt, okay, Déjà-vu, was ist denn da jetzt passiert? Warum ist das denn jetzt vielleicht uncool, sich daran zu erinnern?
Ja, genau, das finde ich so genial, dass man das durch die Musik hört. Also Through My Words ist noch so ein bisschen Marillion-mäßig. Da könnte ich mir auch so einen schmachenden Fisch vorstellen. What's wrong with the dog? Also Fisch, der Sänger von
Marillion. Genau, für alle, die es nicht wissen, Fisch
war. Ich fand's lustig.
Ich könnte mir einen schmachenden Fisch vorstellen. Jetzt habe ich Hunger, so mal Gibbel im Horn.
Also es klingt nach Mitte 80er Marillion. Und dann... ohne Übergang wird das Klavier dann bei Fatal Tragedy viel düsterer. Ne? Dann kommen Disharmonien rein und man merkt, da kommt jetzt nichts Gutes. Und diese Spannung hält das Stück von vorne bis hinten. Also das ist für mich 7 Minuten Gänsehaut,
das Stück. Das stimmt.
Ja, also das ist ganz toll.
Ja. Absolut. Allein diese, wie du schon gesagt hast, dieser Wechsel von diesem eher, hoch, ist das alles schön. Dann wird es dissonant oder molllastig auf einmal. Ne? Und auch der Text wandelt sich ja auf einmal zu Alone at Night, I Feel So Strange. Und die ganze Musik verkörpert so eine Stimmung des Unbehagens. Du merkst, hier ist irgendwas nicht in Ordnung. Und ne, der Text spiegelt ja auch genau das wieder. Ne? Also es geht ja dann irgendwie darum, dass er eben wieder mal einen Albtraum hat. Und dann, ja, wie soll man das jetzt kurz zusammenfassen? Er trifft jemanden, der ihm erzählt, dass ein Mord hier verübt worden ist, dass eine junge Frau hier ermordet worden ist. Und das Fatal Tragedy, so heißt es eben, über diese, ja, wie soll man das deutsch übersetzen, ohne dass es doof klingt, fatale Tragödie, diese tragische Geschichte, dass darüber jahrelang gesprochen worden ist. Also, man bekommt mit, hier ist irgendwas passiert, was nicht so ganz schön war, was durch die Musik fantastisch wiedergegeben wird. Also Gänsehaut pur, kann man wirklich sagen. Natürlich auch mit bei dem Song viel Gedudel. Eine sehr lange Solo-Passage, aber fantastisch zu dem textlichen Kontext, wie ich finde. Super gemacht.
Ja, und einen guten Refrain auch noch. Das ist ja immer das Überraschende eigentlich an diesem Album. Das passt so zueinander, diese Eingängigkeit, diese Story, dann auch wirklich gute Solo-Passagen, die irgendwie auch für die Musik, glaube ich, eine Aufgabe erfüllen. Also auch teilweise ist natürlich Spannung aufbauen oder so wirklich bis zum Unerträglichen steigern bei manchen von den eher 12, 13-minütigen Sachen. Und das dann aber aufzulösen, diese Spannung. Und das ist irgendwie alles in diesem Stück enthalten. Und in, so viel kann ich auch spoilern, in zwei, drei anderen auch noch alles, die dann auch relativ lang sind.
Ja gut, die Songs sind natürlich alle lang. Auch wenn sie jetzt hier halt Songs anders gelabelt sind als bei Spotify. Aber ich glaube, das Kürzeste, was wir haben, ist fünf Minuten. Also wenn man mal das Intro abzieht.
Through Her Eyes ist das Kürzeste. Das wurde, glaube ich, auch als Single veröffentlicht. Da hast du es doch immer versucht.
Ja, aber gar nicht so nötig
gewesen. Ja, ein bisschen wie eine Gospelballade, ein bisschen, ne? Ja. Aber da sind wir noch gar nicht.
Genau, da sind wir noch nicht. Also zumindest weiß man jetzt, hier ist jemand ermordet worden. Und wenn ich mich jetzt nicht so völlig irre, gibt es dann wieder eine Hypnose-Szene, oder? Weil es geht ja darum, jetzt gehen wir noch weiter zurück, ist, glaube ich, der Text, den der Hypnotiseur dann sagt. Und passenderweise knallt es dann so richtig, oder? Also musikalisch, als ich den Anfang von diesem Song das erste Mal gehört habe, Beyond is Life, habe ich nur gedacht, holla! Dream Theater können ja richtig harten Kram spielen.
Das ist so ein Monster, das Stück. Also nach diesem harten Riff, irgendwann gibt es den Punkt, wo es plötzlich völlig unvermutet 70er-Jahre-Rock wird. Mit Hammond-Orgel, die wir gerade schon hatten, obwohl der Derek damals gar nicht mehr dabei war, wird dann die Hammond-Orgel rausgesucht geholt und irgendwelche Kansas und die Purple-Riffs kommen rein. Und es ist trotzdem schlüssig. Nach diesem eher thrashigen Anfang kommt plötzlich so eine Wundertüte aus verschiedenen Stilen. Auch Frank Zappa, so ganz verrückte Sachen kommen noch zwischendurch rein. Und da ist witzig, wenn man sich die Scenes from New York DVD anschaut, mit dem Audiokommentar von Mike Portnoy. Da vergehen keine fünf oder drei, auch nur drei Minuten, ohne dass er sagt, das erinnert an die Band, das erinnert an die Band, das haben wir daher geklaut, das haben wir daher geklaut.
Aber sie stehen dazu, ne?
Und da gibt es dann auch irgendwelche Pink Floyd-Sachen drin und so. Und trotzdem ergibt es ein schlüssiges Bild. Das ist das Verrückte und Erstaunliche daran. Also, als ich diesen Kommentar gehört habe von Mike Portnoy, habe ich gedacht, ja, stimmt, eigentlich schon.
Er wird wissen, wo er geklaut hat.
Eigentlich schon. Ne, dann fällt es einem selber auf als Hörer, aber es ist trotzdem einem gar nicht aufgefallen, weil das so schlüssig und aus einem Guss ist.
Also klauen ist ja vielleicht auch hart gesagt. Sagen wir mal, man hat sich von da inspirieren lassen, aber gerade, ich würde mal sagen, dass man es beim Hören gar nicht bewusst merkt, spricht ja dafür, dass es irgendwie ein homogenes Gesamtbild am Ende abgegeben hat.
Ich glaube, dass das auch absichtlich irgendwie so eine Art Hommage ist.
Ja, klar.
Ja, also das ist gar nicht... Also die könnten es ja auch, ohne sich da irgendwo zu bedienen, sondern es ist mehr so ein Gruß vielleicht auch an die Einflüsse. Also ich habe bei dem Lied relativ lange gebraucht, weil es doch irgendwie weniger zugänglich ist als der Rest bis dahin. Und als ich das gesamte Album schon gut fand, hatte ich mich mit dem Song immer noch ein bisschen schwer getan. Der ist halt sehr lang, teilweise auch gar nicht so eingängig, sondern irgendwie auch so anstrengend für den Hörer. Aber irgendwann habe ich dann auch, also erstens diese Teile lieben gelernt und zweitens dann auch natürlich die trotzdem super tollen Melodien und eingängigen Sachen dann hinterher gefunden. Die sind halt ein bisschen besser versteckt. Mhm. Aber das ist so ein Track, da lohnt es sich so ein bisschen Zeit zu nehmen und sich den sehr genau anzuhören, meiner Meinung nach.
Ja, finde ich auch. Der Song, der spiegelt auch, die Musik spiegelt den Text unheimlich gut wider. Am Anfang bei dem thrashigen Teil und auch bei den sehr düsteren Strophen noch, da geht es halt um diesen Mord, um den es da eben geht. Das wird aus der Zeitung vorgesungen sozusagen. Und später, dann geht es um die Liebesgeschichte, die zu dem Mord geführt hat. Und dann kommen plötzlich die Purple und Kansas, wo man sich denkt, okay, Beziehungsprobleme. Da hört, kennt man so den einen oder anderen Classic-Rock-Song drüber. Später wird es dann wieder düster. Also es ist super, wie hier die Lyrics mit der Musik zusammenstehen und wie das eine das andere unterstützt, finde ich.
Ist auch einer der ganz wenigen Songs, der wirklich im Artwork vorkommt, ne? Weil die fiktive Zeitung ist ja im, was ist ja jetzt das fachmännisch, auf der Innenseite, ne? Okay, bei der Platte ist sie im Gatefold. Da kann jeder was mit anfangen. Auf der Rückseite vom Cover ist sie abgedruckt. Und es ist halt wirklich, der komplette Text steht drin. Also, okay, Headline steht da nicht, aber eben Murder, Young Girl Killed. Ja, und es ist wirklich so vom Aspekt des Storytellings super gemacht, halt so eine fiktive Zeitung vorzulesen. Und man erfährt eben, ne, es gab eine Schießerei, wie heißt es? Echoes Hill, ne?
Ja.
Und hier wird ja schon so die erste Theorie aufgestellt, die, wenn ich mich jetzt nicht völlig irre, in die Richtung gehe, dass ja die Victoria und eben einer, die sind ja zwei Brüder, ne, eine Affäre hatten, aber beide wussten, dass da nichts draus werden kann. Und dann gibt es ja auch diesen Abschiedsbrief, den der vermeintliche Mörder, muss man ja an dieser Stelle mit Spoiler ankündigen, dabei hat. Wo sowas drinsteht wie, ja, ich würde mich eher selbst umbringen, als damit zu leben, dich zu verlieren. Also es, ne, geht so ein bisschen in die Richtung, das ist eine tragische Liebesgeschichte. Vermeintlich.
Eine Dreiecksbeziehung. Genau. Stimmt. Und dann macht ja auch Sinn, dass dann bei Through Her Eyes quasi dann diese traurige Erkenntnis ist, aha, mein früheres Leben endete auf so tragische Art und Weise.
Ja, wird auch sehr dick aufgetragen. Ja. Also der Song ist schon dick mit Pathos bestrichen.
Ein bisschen
kitschig. Ein bisschen, nur bis ganz klein. So ein bisschen. Mhm. Schön mit Chorgesang.
Es gibt ja nicht viele Bands mit Gospelchor, die ich gut finde, aber das wurde ja sehr sinnvoll eingesetzt.
Nach Beyond This Life braucht der Hörer auch eine Erholung. Ja,
das stimmt.
Insofern ist es wieder gut, dass bei Spirit Carries On dann auch später,
ja.
One Last Time. Alles kommt zur richtigen Zeit hier.
Ja, und was ich unwahrscheinlich faszinierend finde, ist, es ist ja nicht so, dass nur eine Person die Songtexte geschrieben hätte. Also, da sind ja durchaus mehrere Menschen dran beteiligt. Klar, ein Löwenanteil geht auf das Konto von John Petrucci. Petrucci ist richtig, ne, ausgesprochen.
Ich glaube schon.
Oder Petrucci. Ich meine, John Petrucci ist richtig.
Meine ich auch.
Aber ansonsten, auch der ansonsten eher schweigsame Bassist schreibt auch mal einen Text. John Myung macht er, glaube ich, auch auf jedem Album. Ein Text ist irgendwie immer von ihm. Ne?
Ja.
Genau wie es auch den obligatorischen Text von Mr. Kevin James Labrie gibt. Ist ja eigentlich total bescheuert. Wusstet ihr das eigentlich? Also James Labrie heißt ja eigentlich nicht James Labrie. Er heißt ja Kevin James Labrie. Und als er in die Band gekommen ist, gab es ja Kevin Moore am Keyboard. Und dann hat man gesagt, ja, das ist schon doof. Wir haben ja schon zwei Johns. Da können wir ja nicht zwei Kevins haben.
So ging es Ace Frehley auch in Kiss, weil es schon, der heißt auch Paul, aber es gab schon Paul, Stanley, also muss der Ace, hat ihm nicht geschadet.
Nee, hat ihm bestimmt nicht geschadet, hat ja auch ganz aktuell was Neues, ne, am Start.
Ja,
das ist gar nicht schlecht.
Also davon willst du nicht anfangen, sonst
sprennen wir hier drei Stunden oder so.
Genau.
Aber fand ich halt lustig, weil Kevin Moore ist ja Ewigkeiten in dieser Band nicht dabei und James Labrie ist immer noch bei der Band, aber er hat halt immer noch diesen Künstlernamen in Anführungsstrichen.
Ja, gibt ja in Deutschland auch andere Gründe, die gegen Kevin sprechen, ne?
Ja gut, die gab es damals noch nicht.
Kevinismus.
Der Alpha-Kevin.
Ja, wo wir gerade bei Gegenstimmen sind, der Labrie hat es ja auch nicht einfach. Ne? Es gibt ja wirklich eine große Art, große Basis von sogenannten Fans, die ihn die ganze Zeit bashen, weil er...
Ja,
also ich
warum
sag mal,
eigentlich?
Ich habe keine Ahnung, also wahrscheinlich war der live manchmal ein bisschen neben der Spur ist.
Ja, aber man muss ja auch mal bedenken, Dream Theater spielen ja nicht eine Stunde, die spielen auch nicht zwei, die spielen drei Stunden. Und der Mann singt ja auch in Höhen. Ich habe mich eher so ein bisschen erschrocken, wie der gute Mann mittlerweile aussieht. Es gibt ja von 2019 oder 20 eine Live-DVD, Distant Memories. Mein Gott, der sieht schon sehr aufgedunsen aus. Also da weiß ich nicht, ob der nicht vielleicht auch mal ein bisschen zu viel zu irgendwelchen Schmerzmitteln greifen musste, ne, um das irgendwie durchzustehen.
Ja.
Weiß ich nicht. Sieht in meinen Augen so ein bisschen so aus, als wäre das so. Und ich kann es mir zumindest vorstellen, weil leicht hat er es bestimmt aus zwei Gründen selten gehabt. Also klar, Kritik von den Fans, aber es ist ja auch kein Geheimnis, dass gerade Mike Portnoy nicht unbedingt der größte James Labrie-Fan auf dieser Erdscheibe ist.
Wenn der Schlagzeuger und Mitboss nicht hinter einem steht, ist es sicherlich nicht einfach, ne?
Also ich kann mich erinnern, irgendwann gab es ein Re-Release von irgendeinem Projekt oder einer Band, wo James Labrie mal mitgesungen hat. Ich weiß gar nicht, wie das Ding hieß. Und es war halt so AOR. Gedönse. Und Mike Portnoy hat sich in irgendeinem Interview richtig darüber ausgelassen, weil er gefragt wurde, was hältst du, ich glaube Winter Rose oder so, ich weiß es nicht, was hältst du denn von dieser Platte? Boah, die finde ich ganz furchtbar, das Ganze. Aber wer hat das Ding denn dann ans Tageslicht geholt? Ja, James, aber mit beiden Händen, der wollte das ja unbedingt. Das fand ich echt, also ist lange her.
Er hat auch laut sinniert, welche Sänger noch zu Dream Theater passen würden. Und gesagt, ja, den James haben wir damals genommen. Damals waren solche Sänger halt in Mode. Hat er tatsächlich in einem Interview gebracht.
Also. Ja, ich kann mich sogar erinnern, warum. Sie hatten ja, mittlerweile ist er verstorben, ne? Charlie Dominici. Ja, ja. Dominici ist richtig, ne? Und der war ja wesentlich älter als die anderen Bandmitglieder. Und man wollte halt einen jungen, gut aussehenden Typen haben, so wie Geoff Tate zum Beispiel. Und da die Rolle hat James Labrie, glaube ich, sehr gut ausgefüllt. Aber hey, Leute, wenn irgendjemand sagt, der Mann konnte nicht singen oder kann nicht singen, auch hier geht wieder, der spinnt. Also das ist einfach nicht wahr. Dass die Stimme vielleicht nicht jedem gefällt von der Klangfarbe, okay. Aber wer behauptet, James Labrie könnte nicht singen, ist meine Meinung, der spinnt.
Ja, und auf diesem Album singt er immer in guten Lagen, wo er das, was er halt auch kann.
Richtig. Wenn man dann später meint, man muss immer höher, schneller, weiter oder man muss jetzt Metallica-mäßig runterstimmen oder sonst was und dann vielleicht seine Stimme da nicht so ganz drauf passt, musste man vielleicht mal die musikalische Ausrichtung überdenken.
Also ich kenne tatsächlich wenige Gesangsleistungen, die mehr mich emotional berühren als das, was er eben hier auf der Scenes from My Memory geschafft hat. Also es gilt für die gesamte Platte natürlich insgesamt. Die berührt mich in einer Weise. Also es geht wirklich ans Herz und das liegt auch am Gesang. Insofern kann man mit Sicherheit nicht sagen, dass der Mann nicht singen kann.
Nee. Lustig ist auch, hier steht im Booklet auch immer noch Music by Dream Theater. Und Dream Theater gehört er ja auch zu. Mhm. Bei Six Degrees of Inner Turbulence stehen immer nur alle vier anderen Bandmitglieder. Oh,
ist das schon Mobbing? Ich weiß nicht.
Ich weiß es nicht. Es ist mir nur damals sehr bewusst aufgefallen. So, hier hieß es noch, ja, die Musik ist von Dream Theater und dann auf einmal hieß es, nee, die ist von Petrucci und Co. und überhaupt und Portnoy, ne, und John Young. War von Labrie, nee.
Der Arme.
Ja, also darum, es ist, glaube ich, schon wahr, er hat es bestimmt nicht leicht gehabt. Und nicht nur wegen äußerer Faktoren. Ja. Aber genug davon, die Hälfte des Albums ist damit ja auch schon so quasi rum. Es ist, glaube ich, auch die einzige Stelle, wo es wirklich mal eine Unterbrechung gibt.
Ja.
Und auch live war das, glaube ich, der erste Moment, wo man dann begrüßt wurde.
Ja, die erste Ansage war das. Ja, stimmt, das war die erste Ansage. Ist ja auch Ende von Act One.
Genau. Also
sie hatten schon dreiviertel Stunde gespielt, gefühlt, und dann, hello, how are you?
Ach, genau.
Ihr seid ja auch noch da.
Ich hätte das gern gesehen.
Ja, dazu kommen wir später. Auch eine super Sache. Aber genau, Act One ist rum. Act Two beginnt mit dem längsten Song auf diesem Album. Home. Und auch wieder eine klare Reminiszenz an Metropolis Part 1. Ne? Eine leicht abgewandelte Textzeile kommt da ja auch vor. Und ja, ich habe diesen Song mal in meine Liste gepackt, der 10 Songs, die für mich zeigen, was Heavy Metal bedeutet. Weil, ich finde, besser kannst du den Begriff Progressive Metal nicht auf den Punkt bringen, als in diesem Song. Er hat diesen, ich weiß gar nicht, ist das orientalisch, dieses Flair am Anfang? Und kommt selten vor, mir fehlen die Worte, ich kann das nicht beschreiben. Ich liebe diesen Song einfach nur.
Ja, finde ich auch. Also man könnte jetzt behaupten, das klingt ein bisschen nach Tool, tut es vielleicht auch, aber es klingt gleichzeitig nach Dream Theater und es ist völlig eigenständig. Also insofern, mit allem drum und dran klingt es völlig eigenständig und das Gaspedal bleibt angezogen sozusagen. Also es ist nicht, es ist jetzt kein, erstmal ein relativ getragenes Stück,
ja.
Das aber das auch klassisch Strophe, Bridge, Refrain quasi ist, aber was überhaupt nicht gewöhnlich klingt. Was auch an der orientalischen chromatischen Tonleiter, denke ich, liegt. An der Atmosphäre. Und am Ende wird natürlich wieder vom Leder gezogen. Da gibt es nochmal ganz, ganz schnelle Soli und wird dann auf den Wahnsinn, der dann später mit The Dance of Eternity anfängt, wird dann schon darauf vorbereitet quasi.
Und es ist der Song, in dem der Albumtitel vorkommt, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ich finde es nur gerade nicht.
From a Memory.
Ja, ja, ja. Definitiv.
Ja. Aber ich finde die Stelle ernsthaft gerade nicht. Das muss ja im Refrain sein.
Das ist im Refrain.
Und das ist ein ergreifender, ja, es ist auf jeden Fall ein ergreifender Song, auch vom, von den, vom,
ja, hier ist es.
Von den Lyrics.
The city, it calls to me, decadent scenes from my memory.
Ja, ja.
Ja, es ist, also in der ersten Strophe geht es um den einen, in dieser Dreiecksbeziehung, der spielsüchtig wird und, glaube ich, auch alkoholsüchtig und sich halt rumtreibt und die Freundin vernachlässigt. Und in der zweiten Strophe geht es dann um den Bruder, der sich seine Freundin dann krallt.
Das ist doch mal auch dieser stampfende Rhythmus, so, ne? Oder ist das, ich überlege gerade, also...
Doch, das müsste
das sein. Das ist das mit diesem stampfenden Rhythmus am Anfang und dann...
Und in der dritten Strophe geht es dann in der dann um den Protagonisten, der dann daraus seine Schlüsse zieht. Also auch eine sehr logische Struktur und trotzdem ein total ergreifender Song.
Ja. Ja. Wobei du sagst, das ist so eine einfache Struktur. Ja, klar, es gibt einen klar erkennbaren Refrain, es gibt klar erkennbare Strophen, aber davor hat man halt diesen orientalischen Part, dann kommt dieses stampfende Midtempo-Groove-Monster.
Ja.
Und dann das Solo, ja, wie lange ist das Solo, was dann irgendwann kommt? Also
5 Minuten wahrscheinlich. 5, 6 Minuten.
Also, fürs Protokoll.
Die Soli, ne?
Fürs Protokoll. Ja. Die Einfachheit meinte ich die ersten, meinte ich das, den Gesang, den gesungenen Teil.
Ja, der folgt einer sehr klaren Struktur. Die ersten 5 Minuten, wenn es einmal anfängt, ja, dann ist es relativ klassisch gehalten, das stimmt.
Und danach ist der absolute Wahnsinn, der dann ausbricht.
Und da lernt man dann auch mal, wie man einen Wow-Wow richtig benutzt.
Ja, wow, wow.
Aber wir dissen ja keinen. Hier, obwohl, glaube ich, jeder gerade weiß, wer gemeint ist.
Mhm. Ja.
Also. Hammond! Kirk! Genau, der Wein ist verkorkt. Ja, so, eben schon wunderbar angesprochen. Ein paar Witze müssen ja doch erlaubt sein. Ja. Was passiert als nächstes? Ja, der Wahnsinn bricht los, oder? The Dance of Eternity. Es gibt irgendwo auf YouTube das ist keine echte Dokumentation, aber es gibt so eine Fragerunde mit Dream Theater-Mitgliedern, wo dann auch John Young mal sprechen kann. Also man merkt, der hat eine Stimme, der kann reden. Sonst sitzt der ja meistens nur da und so. Und zum damaligen Zeitpunkt war es so, dass The Dance of Eternity der Song mit den meisten Zählzeitwechseln ist. Oder auf Englisch Time Signature Changes. Die Zahl wurde auch genannt, ich habe sie vergessen, aber es war auf jeden Fall, alle Mitglieder wussten sofort, ja, der Song ist das. Ansonsten ging es um so Fragen wie, wie viele Seiten hat das Booklet von dem und dem Album oder so? Oder wie viele Songs habt ihr aufgenommen? Keine Ahnung. Und dann, welcher eurer Songs hat die meisten Zählzeitwechsel? Ja, Dance of Eternity.
Ja, die ganze Zeit.
Quasi. Ja, quasi. Wie viele Takte vergehen im gleichen? In der gleichen Zählzeit? Wenige. Ne? Also
das, was daran erstaunlich ist, es gefällt mir trotzdem. Nein, das ist für mich ja wirklich, das ist ja, also mich beeindruckt sowas normalerweise nicht besonders. Das ist zwar toll, aber es gefällt mir nicht so besonders.
Ja, aber es verbringt, glaube ich, die Kunst, die Dream Theater hier noch wirklich beherrscht haben. Na klar kannst du, es gibt ja auch so eine Vokabel, rumdream-theatern.
Ja.
Also, ne, möglichst gut zur Schau tragen, was du kannst. Es gibt ja auch Rum-Lars Ulrichen.
Möglichst schlecht zur Schau tragen, was du kannst.
Ja. Nee, ich glaube, Lars Ulrichen war eine Tätigkeit mit absoluter Begeisterung, aber völlig falsch ausgehen. Das war dann sowas wie, ja, Lars Ulrichte den... Diesel in den Benziner oder so. Irgendwie so. wo waren wir? Genau, also man kann ja in Anführungsstrichen angeben mit dem, was man kann. Du musst es aber ja hinbekommen, dass es trotzdem irgendwie noch zugänglich bleibt und dass es irgendwie noch Spaß macht. Und hier ist so ziemlich finde ich, eines der letzten Alben von Dream Theater, wo genau das noch funktioniert, wo du diese Klamotten hast, wo du als Hörer denkst, meine Güte. Und wenn man halt, wie wir ja auch so ein bisschen ein paar Instrumente beherrscht, dass man dann auch denkt, meine Güte. Also allein was an Bass, Gitarre und Keyboard da gemacht wird, ist ja Wahnsinn. Über Schlagzeug muss man ja sowieso nicht reden. Aber wenn du es dann schaffst, dass man beim Hören denkt, Wahnsinn, und es trotzdem einen irgendwie noch berührt, das ist ja die Kunst.
Das ist die hohe Kunst.
Das gelingt hier später. Also bei Six Degrees of Inner Turbulence, finde ich, kippt das schon das erste Mal. Die Songs sind auch gut, aber da hast du schon so Songs, wo du wirklich das Gefühl hast, hier geht es jetzt wirklich mehr um das Rumdream Theater. Also ich kann noch mehr Noten in noch weniger Zeit spielen.
Es ist eine vielleicht reine zur Schaustellung technischer oder musikalischer Fähigkeiten als Selbstzweck möglicherweise, während das hier eben kein Selbstzweck ist. Das Ganze dient einem musikalischen Zweck, einer Story, Melodien, einer Geschichte. Also das ist eben nicht Selbstzweck, sondern es hat Hand und Fuß auch. Jede Note in einem Solo ist ja nicht zufällig.
Genau, die sollen ja irgendwas ausdrücken und das funktioniert.
Ja.
Der Wahnsinn auf jeden Fall.
Und hier haben wir ganz besonders viele Rückbezüge auf den ersten Teil von Images and Words, Metropolis ja. Part 1. Da gibt es ganz unzählige Querverweise darauf. Das ist dann natürlich auch nochmal ein schöner Bonus.
Ja. Und danach kommt, glaube ich, der einzige Song, wo James Labrie den Text zugeschrieben hat.
One Last Time.
Auch ein sehr kurzer Song, ne? Also das ist jetzt ja Scene 7, die besteht aus Dance of Eternity und One Last Time. Auf der CD hier steht, sie dauert exakt 10 Minuten und ich glaube, Dance of Eternity nimmt 6,5 davon ein. Das heißt also, One Last Time dauert eigentlich nur so 3,5 Minuten, aber schafft es trotzdem innerhalb dieser 3,5 Minuten, wie ich finde, unglaublich progressiv zu sein, weil du auch hier wieder sehr viele Zitate von jetzt nicht von Metropolis Part 1, aber von vorne hast, also aus der Ouvertüre oder auch musikalische Themen, die hier dann wieder in verschiedenen Variationen aufgegriffen werden.
Ja.
Und das in gerade mal 3,5 Minuten und auch noch mit einem Text von James Labrie. Aber Mike Portnoy wird den Song haben. Nein.
Wir sollten ihn empfehlen.
Und ab hier wird das Album nicht mehr richtig hart. Also wir haben noch mehr als 20 Minuten vor uns. Und das muss man als Progressive Metal Band sich erstmal trauen.
Da wird tatsächlich Storytelling vor dieser musikalischen Metal, vor diesem Label sozusagen, glaube ich, gesehen. Aber ich finde den Schluss richtig gut von diesem Album. Das ist also.
Ja. Sollen wir schon zu Spirit Carries On?
Ich weiß nicht, vielleicht möchte ja noch jemand was zu One Last Time ergänzen, dem kürzesten, nee, stimmt nicht, das Intro ist kürzer. Aber es ist halt die Verbindung, ne? Es ist halt diese Verbindung von dem Irrsinn von Dance of Eternity zu dem wieder gemächlichten The Spirit Carries On. Und das funktioniert auch, also diese Überleitung funktioniert großartig.
Das stimmt. Ich tue mich die ganze Zeit so schwer, diese einzelnen Tracks voneinander zu unterscheiden, weil es wirklich für mich, ich höre diese Platte immer im Ganzen.
Das ist eines der schönsten Komplimente, die ein Album bekommen kann, glaube ich.
Es gibt meiner Meinung nach wenige Platten, die wirklich perfekt sind. Das ist eines davon. Ich wüsste auch nicht, was man da rausnehmen könnte. Und ich kann mit, also das ist auch keine Platte, wo man irgendwelche Tracks in irgendwelche Playlists reinpackt, sondern das hört man meines Erachtens komplett durch. Und zwar aufmerksam.
Das sehe ich auch so. Ich glaube, wenn Dream Theater jetzt The Spirit Carries On, was sie auch oft tun, meistens glaube ich sogar, außerhalb dieses Konzepts spielen, finde ich es fast ein bisschen kitschig.
Das ist kitschig.
Das ist nicht auch nur ein bisschen, ne? Es ist ein wirklich kitschiger Song, der ohne dieses Gerüst drumherum, finde ich, gar nicht mal so gut funktioniert. Aber wenn ich es in einem durchhöre, ist es eigentlich wieder genau das, was man an der Stelle braucht. Und ja.
Obwohl der Song rein textlich natürlich allein stehen kann. Ne? Er ist ja,
natürlich.
Er stellt ja so die große Frage nach dem Sinn des Lebens quasi. Ne? Wo geht man hin und was passiert und überhaupt? Und was soll das alles überhaupt? Also rein textlich ist er, glaube ich, einer der ganz wenigen Songs, die du wirklich allein stehen lassen könntest.
Richtig. Ja. Und einer der Songs, die mich am meisten irgendwie so innerlich berühren überhaupt. Ja, der ist kitschig. Und spätestens, wenn dann der Gospelchor einsetzt, denkt man sich, alles klar. Dick aufgetragen, aber das berührt mich so dermaßen. Ich singe, glaube ich, kein Lied so intensiv mit wie dieses gefühlt, so irgendwie, egal wo, Auto oder wenn das läuft. Ich drehe es dann immer so laut, dass ich mich selber nicht hören muss, aber ich fühle
guter den, Tipp, da muss ich auch mal machen.
Ich fühle den Song. Und zwar sehr.
Ja, es war. Ich glaube, das sind auch so Texte, die man im Alter vielleicht noch ein bisschen besser verstehen kann als in jungen Jahren. Weil, ich weiß nicht, das ist rausgekommen, wie alt waren wir da? 18?
Ja, da stellt man sich diese Fragen noch nicht.
Aber da fragt man sich nicht, if I die tomorrow, it'll be alright. Nee, ich möchte aber nicht sterben. Ne? Also, ich meine, Gott bewahre, ich möchte jetzt auch nicht sterben gerade. Aber
man hat seinen Frieden mit so ein paar Dingen.
Das auf jeden Fall. Und man ist wahrscheinlich zugänglicher und versteht sowas dann eher, wo man vielleicht in jungen Jahren gedacht hätte, naja, hätte so eine Kitschnummer denn sein müssen? Habe ich auch damals nicht gedacht, aber ich könnte verstehen, wenn jemand sowas denkt. Also wenn man jung ist und denkt, boah, was ist denn für ein Quatsch? The spirit carries on, Quatsch. Wenn du tot bist, bist du tot. So, oh.
Nein, auch der Anfang von dem Song mit diesen Fragen, auch diese Tonlage, das muss nicht besonders hoch sein, das muss nicht besonders hart sein. Es passt aber perfekt, es passt an die Stelle im Album, es passt ins Herz.
Und das Solo, das Solo von John Petrucci finde ich so gut, also das ist eines seiner besten, finde ich.
Und da geht es nicht um die technischen Fähigkeiten, die wahrscheinlich beeindruckend natürlich sind, aber es geht um Gefühl und Melodie.
Das ist ein Paradebeispiel von der Kombination, wie man die technischen Fähigkeiten zu einem richtig geilen Solo zusammenpacken kann, finde ich, das auch melodisch ist.
Ich weiß, ist es bei euch auch so, dass ihr stellenweise die Solo-Passagen mit jodeln könntet?
Ja.
Wenn man jodeln könnte. Oder summen. Singen kann man ja nicht sagen, aber dass man genau weiß.
Ja, also ich bin ja anders als du kein besonders großer Freund von Instrumentals. Du hast ja mal gesagt, du findest das eigentlich ganz geil.
Ich mag Instrumentals,
es gibt nicht viele Instrumentalstücke, die ich richtig toll finde, aber die Instrumentalpassagen, also jetzt nicht nur hier Dance of Eternity, sondern überhaupt überall auf diesem Album, das ist ja, das sind sehr lange Passagen. Ja, aber die sind gut. Und das ist wirklich wie bei wirklich guter klassischer Musik, auch dass man sich ganz viel Gedanken vielleicht auch gemacht hat, wirklich was kann, welches Instrument wie machen, welche Emotionen, welche Melodie, wie passt das zu dieser Story? Ich will mir gerade mal vorstellen, wie man so ein Album eigentlich schreibt, wenn die Texte auch von verschiedenen Leuten sind. Haben die da in Klausur zusammengesessen und sich ein Storyboard und wer, also das muss, also das kann ja kein Zufall sein, wie das entstanden ist.
Man weiß es nicht. Also das Making-of-Video, was man auf YouTube findet, ist 6 Minuten. Das ist nicht so aussagekräftig.
Die 6 Minuten.
Also man weiß es nicht.
Da passt halt alles zusammen.
Ja, aber ich glaube, das ist ein bisschen das, was Mike Portnoy dann teilweise gemacht hat. Alles zusammenhalten, arrangieren, sagen, in welche Richtung es gehen soll. Und als er nicht mehr da war, war das dann teilweise auch nicht mehr da.
Ja gut, aber auch als Mike Portnoy. Ich meine, mittlerweile ist er ja wieder dabei.
Ja.
Aber auch in Zeiten, als er noch dabei war, ging das manchmal komische Wege. Ich habe dazu mal Folgendes gelesen. Es müsste von dem Keyboarder von Threshold sein. Richard West heißt der gute Mann, wenn ich mich nicht völlig irre. Er hat mal gesagt, seine Theorie ist viel eher, dass Kevin Moore die Band eigentlich so ein bisschen am Boden gehalten hat. So nach dem Motto, wir können zwar viel, aber man muss das nicht unbedingt so ausschlachten. Mhm. Und klar, dieses Album ist nicht mehr mit Kevin Moore. Der ist ja unmittelbar nach der Veröffentlichung von Awake ausgestiegen. Ich glaube, schon auf der Tour war Derek Sherinian schon dabei. Mhm. Aber ich fand diese Theorie sehr interessant, weil also die ersten 3 Dream Theater Alben, natürlich ist da gibt es auch technische Schauwerte. Aber hier ist halt wirklich, finde ich, das erste Mal, wo es in diesem Wahnsinn abdriftet, wo er aber noch irgendwie songdienlich am Ende ist. Und dieser Fokus ist irgendwann weg. Irgendwann geht es halt wirklich nur noch um dieses Rumgedubel. Vielleicht war es ja wirklich so, dass Kevin Moore auch seinen Anteil an gewissen Dingen hatte. Er hat ja auch
auf jeden Fall
mega starke Songs geschrieben. Also ich glaube, den besten Abschlusssong überhaupt, Space Divest.
Oh, stimmt.
Ja. Falsches Album, aber
ja, aber das hast du mir auch irgendwann mal auf so ein Mixtape gemacht. Das ist ein mega grandioser Song.
Ja. Er besteht ja eigentlich auch erstmal nur aus Keyboards, ne? Und irgendwelchen Soundeffekten.
Ja, ein ganz toller Song. Aber es gibt noch einen ganz anderen tollen Abschlusssong.
Ja.
Oh ja.
Final Three, da würde ich ungefähr das sagen, was du gerade über Spirit Carries On gesagt hast bei mir. Also das ist ein Stück, das mich nie kalt lässt. Das finde ich unheimlich gut. Und es schafft es auch spielend wieder verschiedene Wandlungen zu durchleben, die auf den Text passen. Das Klavier fängt unheilvoll an. Nach diesem Intro, nach dem kurzen mit dem Psychiater. Und dann wird beschrieben, wie der Julian, oder ist das Julian oder Also nee, das ist Edward, ne? Das ist
hier steht The Miracle. Ich weiß nicht, wer jetzt The Miracle
ist. Der Mörder, ne? Der, wie der Mörder den Abschiedsbrief unterschiebt und von der blutigen Tat dann flieht und plant, das dem dann quasi zu verschleiern als Selbstmord. Und der Refrain ertönt zum ersten Mal, der super eingängig ist und absolut klasse, aus seiner Perspektive.
Und dann, ja? Das muss man eben einwerfen, wir haben einen Bezug zum Halloween-Album. Soul Survivor, stimmt.
Das stimmt. Hab ich auch
schon oft das muss erlaubt sein, Leute, an dieser Stelle.
Ja, das aber stimmt. Nein,
dieser Refrain ist einfach so dermaßen gut. Also auch gerade in der ruhigen Version, wenn er dann zum ersten Mal kommt.
Ja, aber was dann passiert, ist für mich ein Weltwunder. Dann kommt das Phil und dann könnte der von Oasis sein. Ne? Dann kommt so eine leicht angecrunchte Gitarre, ein Groove, wie man im Radio hören könnte. Und man hört das Ganze aus der Sicht von Victoria, die sagt, ja, ich hab jetzt Schluss gemacht mit dem einen und jetzt bin ich wieder mit dem anderen zusammen, mal schauen. Ich bin ganz optimistisch. Ne? Ja,
Tala, du musst heute.
Ja, und dann wird es romantisch, wir haben das Rendezvous und dann then came a shot out of the night. Und dann wird es düster. Und das ist einfach grandios, finde ich. Also das ist grandios gemacht.
Dann gibt es auch ein Zitat, nämlich von One Last Time. Also der Refrain von One Last Time taucht hier in diesem Song nochmal auf.
Also um ehrlich zu sein, tauchen ständig Teile aus den anderen Songs irgendwo wieder auf. Das finde ich so beeindruckend. Ich habe bestimmt noch nicht alles gefunden, aber selbst mir fällt das jetzt ständig wieder auf. Ach, da wieder und da wieder. Mhm. Dann ist da mal der Refrain mit der Gitarre irgendwie wiederholt. Und
ja,
der Song ist großartig. Also das, was ich gerade bei Scenes from My Memory, bei hier Spirit Carries On gesagt habe, das gilt für mich genauso für den letzten Track.
Also ja. Und dann der letzte Refrain ist ja dann aus Sicht von dem Protagonisten und ist wieder mit Akustikgitarre wie bei Regression, wie ganz am Anfang. Ne? Also quasi ist wieder wie ganz am Anfang und man merkt also auch durch die Akustikgitarre ist wieder derjenige, der den Psychiater hatte. Und dann kommt nochmal dieses düstere Endriff, was ich auch grandios finde. Ja, und dann kommt diese seltsame Wandlung noch in der Geschichte.
Das habe ich überhaupt nicht verstanden am Anfang. Was ist denn das jetzt?
Ich auch nicht.
Also an dem Punkt ist es ja wirklich so, dass er jetzt wirklich alles verstanden hat. Ne? Darum sagt er ja auch, er ist nicht mehr torn in two. Wie soll man das auf Deutsch sagen? Zwiegespalten klingt falsch, oder?
In zwei geteilt.
Ja, das klingt halbwegs gut. Torn, so klingt, aber auf Englisch klingt es irgendwie geiler, oder?
Ja.
Das kann man schlecht übersetzen.
Zerrissen.
Ja, zerrissen würde es vielleicht treffen. Und ja, er ist jetzt fein mit seinem Leben sozusagen. Jetzt geht er erstmal schön nach Hause.
Und dann kommt die Stimme, das Komische.
Und dann, genau. Da hat irgendwer gedacht in der Band, das ist zu kitschig, das ist zu viel Happy End. Da muss es am Ende noch einen Twist geben. Und den gibt es dann, da kommt der Psychiater rein und man hört nur noch, wie die Platte, die der Protagonist vorher aufgelegt hat, so umgeworfen wird.
Ja, absolut verstörend.
Was bei der Vinyl-Variante besonders lustig ist, weil dann dieses Kratzen, was tatsächlich ja manchmal kommt, wenn die Platte zu Ende ist, man keinen automatischen Plattenspieler hat, das kommt dann, aber ist Teil der Platte. Das ist witzig, auf jeden Fall.
Also was passiert am Ende? Der Protagonist hat erkannt, dass er Victoria war und sein Psychotherapeut ist quasi die Wiedergeburt des bösen Bruders. Und er bringt Victoria nochmal um. Das ist so das Ende der Geschichte. Was er genau macht, erfährt man nicht, oder? Also auch, ich meine, in der Live-Aufführung gibt es nur sehr verwackelte, kurze Bilder. Das Ganze endet halt damit, dass man die Stimme hört, open your eyes, Nicholas.
Ja, und Mike Portnoy sagt dann auch irgendwie, doing damage. This is the psychiatrist doing damage. Es ist jedem selbst überlassen, was da passiert letztlich.
Auf jeden Fall bestimmt nichts Gutes.
Andererseits ist es ja auch wieder der Dance of Eternity. Quasi, ne? Also die kämpfen sich in ihrem nächsten Leben auch wieder und dann sterben sie vielleicht wieder und später geht das wieder von vorne los.
So könnte es sein.
Was mir noch dazu einfällt, diese letzten beiden Lieder haben auch irgendwie für mich eine Botschaft, die sie transportierten, auch außerhalb dieser Story, auch wenn das jetzt, also ne, so diese positive Botschaft, sich über gewisse Fragen Gedanken zu machen und auch so gewisse Dinge verarbeitet zu haben und sich danach irgendwann von befreit zu haben. Das funktioniert tatsächlich auch außerhalb der Story weiter für mich persönlich und das finde ich eben auch so schön an diesen Liedern. Deswegen berühren die mich auch so sehr, tatsächlich. Mhm.
Ja, das ist wieder einmal die hohe Kunst, oder? Etwas, also Musik kann ja manchmal einfach nur Musik sein. Musik kannst du hören, um bessere Laune zu bekommen, aber Musik kann auch etwas in dir bewegen. Und dieses Album hat in mir sehr viel bewegt, weiß ich, auch wenn es kitschig klingt.
Ja, aber es geht mir tatsächlich genauso. So.
Ja, und das wird ja auch von sehr vielen Fans als das Meisterwerk auch angepriesen. Das ist also jetzt keine seltsame Meinung von uns, sondern es ist ja wirklich auch Konsens in vielen großen Teilen der Fanbase, dass das einer der Höhepunkte ist, wenn nicht der Höhepunkt. Das ist auch mein Lieblingsalbum von Dream Theater, auch wenn mein Lieblingssong nicht da drauf ist von Dream Theater. Das ist nämlich Count of Tuscany von Black Clouds and Silver Linings. Das ist mein Lieblingssong, Count of Tuscany. Aber das ist nicht zu schlagen, das Album, finde ich.
Das ist eigentlich sehr ungewöhnlich, dass wir irgendwas gut finden, was total weitgehend von allen anderen auch nicht gefunden.
Genau, eigentlich sind wir ja aus Prinzip immer erstmal dagegen.
Wir sind doch so besonders. Eigentlich
eigentlich ist mein Lieblings-Dream-Theater-Album Falling into Infinity. Ja, weil nirgendwo... Nein, Quatsch.
Du bist so edgy. Du bist so edgy.
Und mein Lieblings-Halloween-Album ist natürlich Chameleon und mein Lieblings-Maiden-Album ist Virtual Eleven.
Mein Lieblings-Savatage-Album ist Fight for the Rock.
Creator-Album ist Endorama.
Grave Digger better than ever? Oder wie das hieß?
Better than ever? Das kenne ich gar nicht.
Oder wie hieß das noch? Es gab doch so ein,
zwei. Best of the 80s war auch gut.
Ja. Ach, Stronger than ever. Wo sie nur Digger hießen.
Ja, Digger. Damit würde man heute gut rauskommen.
Celtic Frost, Cold Lake.
Und eindeutig. Und von Rush, keine Ahnung.
Wir haben kein schlechtes.
Ich wollte gerade sagen, alles, was ich jemals von Rush gehört habe, war gut.
Das erste Album von Rush, da gibt es ja welche, die sagen, das erste Album ist immer das Beste noch.
Ja, dann hatten sie noch einen guten Schlagzeuger.
Der Schlagzeuger von Lucifer hat das wirklich gesagt.
Ja, okay.
Aber gut, das ist Geschmackssache.
Ne? Meinung darf ja jeder haben.
Also Geschmackssache.
Gerade bei Musik geht es ja oft darum, in welchen Abschnitten deines Lebens erreicht dich das. Und es ist ja oft so, gerade, also es ist... Merkt man ja, glaube ich, bei uns gerade auch, es gibt so Phasen, die sind prägend für einen, so irgendwie zwischen 14 und ich würde mal denken Mitte 20. Und ich glaube, Musik wird einen nie wieder auf eine ähnliche Art erreichen, wie sie es in dieser Zeit tun kann.
Das stimmt.
Weil gehört irgendwie zum Erwachsenwerden dazu und keine Ahnung, ich meine, manche Leute sind nicht erwachsen geworden, wir auch nicht so richtig. Ne?
Vielleicht hatte man damals auch einfach mehr Zeit, sich mal wirklich intensiv mit dieser Musik auseinanderzusetzen.
Das kann natürlich sein, weil Leute... Alle, die jetzt hier Generation Handy sind, früher ist man nach der Schule nach Hause gegangen, hat die Anlage aufgedreht, hat das CD-Booklet in die Hand genommen, die Texte mitgelesen, hat versucht, die Texte zu verstehen. Und musikalische Finessen zu entdecken in den Songs. Das hat man, also ich zumindest, und ich weiß, es gibt auch andere Leute, die sowas früher gemacht haben.
Ja, manche haben auch sich auf die Couch gesetzt und Deep Space Nine geguckt. Aber das ist eine andere Geschichte.
Ich auch manchmal. Wir haben jeden Montag und Freitag ein Album aufgenommen.
Oh Gott. Ja, das kommt. An dieser Stelle eine kurze Werbeeinlage für eine legendäre, nicht mehr existente. Nein, du hast damit angefangen.
Du darfst den Namen nicht sagen, das hören meine Schüler.
Wieso, den Namen der Band oder geht es um das Album All I Wanna...
Nein, du, keine Interna der früheren Zeiten.
Wir haben auch früher Musik gemacht.
Das haben wir gerne. Wollte ja sagen.
Dabei belassen wir es jetzt.
Das haben wir gerne. Anteasern und die Leute am langen Arm verhungern lassen.
Ich bin doch nicht Anti.
Nee, wir haben jeden Montag und Freitag ein Album.
Das haben wir immer gesagt.
Also Leute, fürs Protokoll, das heißt... André und Christian haben sich in Christians Zimmer eingeschlossen, haben den Kassettenrekorder auf Aufnahme gedrückt. Christian hat auf der Akustikgitarre, ich weiß nicht, Songs nachgespielt.
Nicht nur,
manchmal. Ja.
Und André hat dann in sehr interessanter stimmlicher Verfassung eigene textliche Ergüsse dazu produziert. Kann man das so stehen lassen?
Bei manchen Songs habe ich am Ballset gespielt.
Ein Medizinball.
Ein Gesundheitsball als Schlagzeug. Und eine Keksdose klingt dann so ein bisschen wie Metallica.
Aber haben Dream Theater das verdient, dass wir jetzt darüber sprechen?
Ich habe gedacht, was ist das für ein Abstieg? Wir haben über eines der größten Alben aller Zeiten gesprochen und landen bei der Band, deren Name nicht genannt werden
korrekt darf. Lord Voldemort.
So, kriegen wir den Bogen mal zurück.
Ja.
Auch wenn es Keksdose dahin sind, Kekse könnten wir jetzt essen. Nein, doch könnten wir schon, die sind auch noch gut. Aber wir waren eben beim wohl einem der besten Alben aller Zeiten. Für mich auf jeden Fall eins meiner absoluten Top-5-Alben überhaupt. Top-10 auf jeden Fall, Top-5 würde ich auch sagen. Und auch wenn es schwierig fällt, nee, schwerfallen ist richtig, ne? Schwierig fallen
ist das Schlimme mit schwierig und schwer. Also man sagt ja immer schwierig. Also kognitiv, ja, intellektuellem Anspruch, aber schwierig fallen funktioniert nicht.
Nee. Also, genau. Auch wenn es schwierig ist und schwer fällt, ja, um es mal richtig auszudrücken. Welchen Song kann man jetzt von diesem Album empfehlen? Und wenn niemand anfangen möchte, würde ich es tun.
Tu es.
Dann nehme ich den Song. Ich nehme nicht den Song, den ich schon mal empfohlen habe, sondern nehme Beyond This Life, weil er einfach den kompletten Irrsinn, den dieses Album aufzufahren weiß, auf den Punkt bringt. Er hat dieses rockige, knallige, metalige, ist bestimmt auch ein falsches Wort. Trotzdem hat er aber auch diese verträumten Passagen, grandiose Solo-Passagen und ist auch mit 11 Minuten 22, boah, das freut den inneren Monk, oder? 11 Minuten 22, ist doch eine richtig schöne Spielzeit. Also, die ideale Länge für einen Progressive-Track, also Beyond This Life.
Für einen kommerziellen Progressive-Track.
Ja, gut, Garden of Dreams von den Flower Kings dauert eine Stunde, ne? Oder wie heißt der? Heißt der überhaupt so?
Garden of Dreams.
Ja, ne? Das ist ja auch nicht ein Song, aber 59 Minuten irgendwas dauert der.
Ja. Oder The Whirlwind von Transatlantic. So
ja,
yeah,
ist ja auch eigentlich nur ein Song und dauert 78 Minuten.
Aber eigentlich ist das auch nur ein Song.
Du kannst jetzt aber nicht Metropolis Part 2 empfehlen.
Also ich kann schon meiner Meinung Ausdruck verleihen, dass man sich dieses Album in Gänze anhören sollte.
Ja, natürlich, das ist ja auch völlig legitim.
In der Hoffnung, dass das jetzt auf deiner jetzigen Playlist noch nicht drauf ist, würde ich Home nehmen.
Sehr gut, ist es nicht. War in der vom letzten Jahr.
Okay, grandioser Song und am besten, glaube ich, für eine Playlist. Weil das kein Intro, kein gesprochenes Intro hat, kein, weil es sehr kompakt ist, trotzdem sehr lang und ja, würde ich nehmen.
Mhm. Ich schwanke.
Zwischen denen, die noch übrig bleiben.
Ne? Ja, also ich finde, ich schwanke zwischen Fatal Tragedy, The Spirit Carries On und Finally Free.
Also wenn du jetzt den Oberkuh landest, nimmst du einfach Finally Free, weil dann haben wir die ganzen Longtracks.
Genau. Ja.
Und wir sind das endlich frei.
Ich würde tatsächlich Finally Free nehmen, weil Christian absolut recht hat. The Spirit Carries On außerhalb des Kontextes dieser Story ist verdammt kitschig.
Ja, wunderbar. Damit haben wir in der Tat es geschafft, zumindest das halbe Album in die Podcast-Playlist aufzunehmen. Haben wir gut gedacht. Ja, aber stimmt.
Damit bin ich beim inneren Plan das gesamte Album.
In Summe sind das so um die 36 Minuten. Also über einen dicken Daumen. Ist nicht ganz, aber es ist ungefähr die Hälfte.
Aber es ging ja auch um Dream Theater.
Ja, richtig.
Da muss man damit rechnen.
Also das nächste, Leute, irgendwann besprechen wir dann Six Degrees of Inner Turbulence und packen einfach Six Degrees of Inner Turbulence rein. Das sind dann 42 Minuten. Aber den Song finde ich gar nicht so gut, muss ich sagen.
Das ist ja auch nur ein Track dann, ne? Dann können wir ja auch noch was empfehlen. Dann, was nehme ich? The Glass Prison oder?
Ich nehme Crowd of Tuscany, ist eh mein Lieblings.
Aber der ist doch nicht auf dem Album. Das ist
egal. Jetzt schon, habe ich gesagt.
Das ist ein alternatives Universum. Da, genau. gibt es ein Album von Dream Theater mit The Count of Tuscany, mit Pull Me Under, mit Hollow Years und S.I.M. und...
Und Hallo Jesus ist ja auch gut.
Und das Album heißt einfach nur geil.
Ja, also die Live-Version von Hallo hier ist
die von Budokan. Die
ist so gut, ja. Das Solo ist zum Schuh ausziehen.
9 Minuten oder so dauert die, ne?
Ja.
Ja. Zum Schuh ausziehen?
Ich meinte eigentlich, es zieht einem die Schuhe aus.
Das Solo ist zum Schuh.
Ja, das ist der Funke, der das fast so überlaufen hat.
Da beißt sich die Katze selbst in den Sack. Oh Leute, wir waren so schön niveauvoll geblieben. Okay, gibt noch ein paar Randnotizen. In meiner Erinnerung ist Scenes from a Memory das einzige Dream Theater Album, von dem es zwei offizielle Live-Mitschnitte gibt. Nämlich einmal von der Tour, die im direkten Anschluss war, gibt es einen Live-Mitschnitt, Live Scenes from New York. Und zum 20-jährigen Jubiläum wurde das Album auch komplett gespielt. Da müsste es auf dem Album Distant Memories drauf sein. Das war die Tour zu Distance Over Time. Und Distant Memories war halt ein Wortspiel, ne, mit Distance Over Time und Scenes from a Memory. Ich glaube nicht, dass es ein anderes Dream Theater Album gibt, von dem es zwei, zumindest offizielle, komplette Live-Mitschnitte gibt.
Ich glaube auch nicht, dass das besonders häufig vorkommt, dass ein irgendwie 78-minütiges Konzeptalbum vollständig aufgeführt wird.
Das ist ja mehr als ein Konzert. Zumindest nicht, wenn es nicht die Tour zu genau dem Album ist.
Ja.
Und obwohl, Operation Mindcrime haben Queensryche doch auf der Empire-Tour auch noch komplett gespielt, ja, oder?
Und The Wall von Pink Floyd, ja, ist auch so ein Ding, was immer wieder aufgeführt wird.
Okay, aber wenn man sich dann diese Referenzen anschaut, dann sind schon ganz besondere Dinge, ne? Also das passiert ja jetzt nicht mit irgendeinem Album. Und ich glaube, die haben selber das Problem, was auch wir haben. Was will man denn da an einzelnen Tracks aus diesem Meisterwerk rausnehmen? Also,
ja, also ganz im Ernst, ich finde, wenn du wirklich Home losgelöst spielst, funktioniert das auch, weil es ein super Song ist.
Ja.
Auch Beyond is Life kannst du super spielen. Und Finally Free haben Transatlantic gespielt, oder? Auf ihrer ersten, ja, Tour. Zumindest ein Teil davon in einem Medley.
Ja, ich wollte gerade sagen, das Lied funktioniert ja auch ohne den Anfang so ein bisschen, ohne das Ende vor allen Dingen natürlich auch, ja, als Track. Super.
Mhm. Genau. Songempfehlung. Haben wir noch ein paar Fun Facts drumherum. Eigentlich eher eine traurige Geschichte. Es gibt ein Live-Album, hatten wir schon gesagt, Live Scenes from New York. Ist jetzt kein Scheiß, Leute. Live Scenes from New York ist ursprünglich am 11. September erschienen. Und das Cover dieser CD zeigte damals die Skyline von New York City in Flammen. Dementsprechend ist dieser Tonträger relativ schnell wieder aus dem Verkehr gezogen worden, ist dann mit einem alternativen Cover nochmal veröffentlicht worden. Aber es gibt, Gerüchten zufolge, für horrende Summen noch Exemplare davon und auf der DVD kann man es zumindest sehen. Also, das ist, glaube ich, so eine leichte Abwandlung von dem Cover von Live at the Marquee. Das war ja das Marquee, oh, geile, ne? Geiles Wort. Live at the Marquee. Da ist ja dieses Herz drauf, das in Flammen steht. Und ich meine, es ist halt auch dieses Herz und dann die Skyline von New York. 11. September 2001, doofes Timing, ne?
Oh ja. Ja, es gibt schon komische Zufälle. Ja.
Auf jeden Fall. Das ist einer von denen. Über Videotracks brauchen wir hier, glaube ich, nicht zu reden, weil ich habe mir nie ein Dream Theater Video angesehen, kann ich sagen. Mhm. Doch, von Mirror und von Lai kenne ich Videos. Aber ich habe von Scenes from a Memory nie ein Video gesehen und ich muss ganz ehrlich sagen, braucht man auch nicht, oder?
Das Video, was ich gesehen habe, war dieses Konzert.
Ja,
genau.
Mehr braucht man nicht. Ja, das stimmt.
Aber noch lustige Geschichte am Rande. Ich bin mir ziemlich sicher, Dream Theater live in der Düsseldorfer, damals hieß sie noch Philipshalle, war das erste Konzert, bei dem Christian und ich gemeinsam waren. Bin ich mir ziemlich sicher.
Ja, kann sein, ja. Das kann gut sein. Ich weiß, das war der absolute Hammer. Da haben Spock Beard in ihrer Prime eröffnet. Prime. Also quasi auf ihrem Höhepunkt ein unglaubliches Konzert gebracht und dann noch dieses Album in Gänze zu hören, das war unglaublich.
Dream Theater haben damals dann so roundabout, ich glaube, 2 Stunden und ein bisschen mehr gespielt, ne, weil sie haben das Album am Stück gespielt, es war ein bisschen verlängert, weil ich glaube, die Solo-Passage bei Through Her Eyes war ein bisschen länger und als Zugabe gab es, glaube ich, nur 1 oder 2 Medleys, also sie haben auch nicht Pull Me Under oder irgendeinen anderen Hit irgendwie komplett gespielt.
Ja, und das hat mich gestört, ehrlich gesagt. Also ich bin nicht so begeistert rausgegangen, wie ich eigentlich nach Scenes from a Memory hätte sein müssen, weil ich Medleys hasse, ehrlich gesagt. Weil da bin ich nie zufrieden, weil ich immer denke, okay, jetzt hätte ich den Rest des Stücks auch gerne noch gehört. Ich werde immer rausgerissen aus den Stücken. Ich bin kein Freund von Medleys, aber das ist mein privates Problem, soll niemanden stören.
Und wir hätten natürlich gerne die Setlist von dem Live-Mitschnitt gehört, die irgendwie 3 Stunden lang ist, weil da spielen sie unter anderem auch A Change of Seasons komplett.
Ja, ja.
Und allein das, also ist mir ja nie gelungen, das live zu hören. Das wäre auch, glaube ich, einer der Momente, wo ich niederknien würde, wenn ich einmal erleben dürfte, dass Dream Theater A Change of Seasons komplett spielen.
Und ja, und am Ende sagt er noch, sorry for the short set.
Ja, genau. Nach 3 Stunden. Sorry about the short set. Das war schon eine ziemliche Nummer. Übrigens waren wir nicht alleine auf dem Konzert. mit einer Klassenkameradin waren wir da, mit Jessica. Falls du das hörst, Grüße an dich.
Genau, schöne Grüße.
Ja, sie hat sich schon mal bei mir gemeldet. Sie hat schon mal, unsere Maiden-Folge hat ihr sehr gut gefallen.
Oh.
Genau. Okay, Leute, fällt uns noch irgendwas sonst zu diesem Thema ein? Sonst wären wir bei dem unliebsamen Thema, was fällt einem an Alternativ-Song-Empfehlungen ein?
Ich bin bereit.
Ja, das ist schon mal gut. Ich auch.
Ja, dann?
Also, ich wäre nicht so ganz kreativ. Ich nehme einfach etwas, was zu der Zeit auch im Progressive Metal rausgekommen ist und was mich begeistert hat, nämlich der Song Smoke and Mirrors von Symphony X.
Gut, den kenne ich sogar auch, der ist.
Ja, den finde ich richtig, richtig gut. Das ist mein Lieblingslied von Symphony X. Von, glaube ich, Twilight of Olympus.
Twilight in Olympus.
Oh ja, genau. Ne? Das Album habe ich schon lange nicht mehr gehört, aber den Song, den höre ich immer noch sehr gerne und der ist auch stilistisch gar nicht mal so weit weg, finde ich.
Diesen Song habe ich erst letzte Woche gehört, als ich im Keller Metal 98 Part 1 gefunden habe.
Mit deiner Zeitreise.
Und in Vorbereitung der nächsten musikalischen Zeitreise die CD auch wirklich abgespielt. Es ist kein Scheiß, Leute. Diese CD ist so alt wie das Datum. Also sie ist 25 oder 26 Jahre alt. Sie funktioniert. Es ist eine gebrannte CD, die noch funktioniert. Ich habe sie komplett gehört und Smoke and Mirrors ist da auch drauf.
Ja,
herzlichen Glückwunsch zu deinem guten Geschmack.
Aber ich habe mich bei deiner Zeitreise...
Zu dem guten Brenner, ne?
Bei der Zeitreise habe ich auch gedacht, diese Stigma und Stigmata, Stigma vor, diese ganze Causa, das kannte ich tatsächlich auch. Und ich kenne ja wirklich nicht so viel Progressive Metal, aber die Band... ist irgendwie bei mir auch hängen geblieben.
Ja. Nature's Revenge.
Ja, genau, die war mal auf einer Rockhard-CD. Und die sind zumindest im Rockhard immer ziemlich gut weggekommen. Aber trotzdem hat es nie irgendwie gereicht, signifikant was zu reißen.
Wir haben viel Pech gehabt. Ne?
Ja, auf jeden Fall.
Aber das hast du ja schon mal
vortrefflich zusammengefühlt. Ne? Zusammengefasst. Smoke and Mirrors von Symphony X. Ja, okay, jetzt haben wir verraten, dass es auf der musikalischen Zeitreise ist. Das vielleicht kommt die Folge danach raus.
Ein Appetit, Äffchen.
Kennt ihr Appetit, Äffchen? Das gab's mal bei den Dinos.
Und bei Indiana Jones und der Tempel des Todes.
Nee, ernsthaft.
Ah, Affentieren auf Eis.
Ihr kennt doch die Dinos, die Serie. Und da gab es mal eine Folge, die hieß die letzten Appetit, Äffchen, weil das war irgendwie so ein Snack. Entschuldigung. André wollte gerade hochemotionale Musik empfehlen im Dream Theater Kontext und drumherum.
Genau. Also, da ich ja jetzt nicht von Hause aus der Progressive Metal Fan bin, aber ein paar Sachen eben doch gut finde, die so ein bisschen da zu passen könnten, wäre meine Empfehlung von der Band Fate's Warning, der Song One. Befindet sich meines Erachtens auf dem Album Disconnected.
Korrekt.
Zu erkennen an der Gasmaske auf dem Cover.
Es sind zwei.
Oder zwei, ja.
Ein knutschendes Liebespaar mit Gasmasken sollte auf dem Cover zu sehen sein.
Ich empfehle diesen Song, weil er auch etwas schafft, was eben Dream Theater bei diesem Album so gut gemacht haben. So eine Verknüpfung von musikalischen Fähigkeiten mit Atmosphäre und Gefühl. Und das machen die eben auch auf dieser Platte ganz gut, Fate's Warning. Deswegen würde ich das gerne empfehlen.
Hervorragende Wahl. Ich bin jetzt total unkreativ. Wir haben schon gesagt, wir waren bei Dream Theater. Wir haben dort Spock's Beard im Vorprogramm gesehen. Spock's Beard waren für mich damals die größte Progressive Rockband überhaupt. Außerdem, Mike Portnoy hat später mit Neil Morse, zusammen bei Transatlantic gespielt. Also, auch wenn es jetzt kein Metal ist, Leute, Spock's Beard, ich hätte zu gern The Light gesagt, aber das ist zu vertrackt. Hört einfach mal Day for Night, war der Opener bei dem Konzert. Unglaublich geiler Song, kein Metal, aber, wie habe ich es mal gesagt, kein Metal, aber leider geil.
Ja.
Day for Night, Titelsong vom vierten Spock's Beard Album müsste es sein. Großartiges Album gewesen.
Und einer der wenigen, die auf Spotify sind.
Ist das so?
Ja.
Ja, bei Spock's Beard ist das sehr komisch. Da sind irgendwie... Die ganz alten Alben gibt es gar nicht. Es gibt, glaube ich, auch nur so ein obskures Best-of, oder?
Genau.
Aber Day for Night ist ein Song, wo ich mir ziemlich sicher bin, dass man den findet.
Ja, der ist auf dieser Best-of drauf. Ansonsten haben die alten Alben nicht auf Spotify.
Gibt es die Band eigentlich noch?
Ja.
Also so richtig?
Aber wer da jetzt noch spielt, ich glaube...
Ryo Komodo!
Der ist noch dabei. Der ist noch dabei. Und Al Morse ist noch dabei. Und ja, Dave Maros ist auch noch dabei. Also,
aber wer singt denn dann? Weil hier der...
Von Enchant, der Sänger.
Ist der echt immer noch
Sänger? Ich glaube, der ist noch da, ja.
Weil hier ist halt doch lange Zeit Nick DeVirgilio gesungen.
Ja.
Aber der ist doch dann, wohin eigentlich?
Big Big Train ist der jetzt.
Ja, aber sind die so viel erfolgreicher?
Nee.
Okay. Ja, es war glaube ich...
Damit hast du mich früher genervt mit Spockspiel. Wobei, ein paar Songs sind auch geil, aber das war zu viel für mich.
Also, Spockspiel.
Ich weiß noch, wieder In the Mouth of Madness.
Oh, das mega!
Das ist ein super Song, keine Frage.
Aber dazu kann ich folgende Geschichte erzählen. Also Christian, André und ich hatten ja früher mal eine Band. Unsere Band hatte natürlich auch einen Sänger. Grüße gehen raus an Marcel. Und Marcel hat diese Musik gehasst. Es ist nicht so, dass er sie nicht mochte, er hat es gehasst. Und meine damalige Freundin, mittlerweile meine Ex-Frau, hat diese Band auch gehasst. Und wenn du die beiden zusammen über Spock's Beard hast reden lassen, da kam sowas rum, wie die Musik klingt so.
Das ist eine durchaus zutreffende Beschreibung des Anfangs von In the Mouth of Madness.
Das ist eben das Lustige, dass es eigentlich sehr viel Wahrheit enthält, obwohl es ja absolut despektierlich gegenüber den Musikern ist, aber...
Ich kann mich auch mal erinnern, dass wir mal ganz kurz drüber nachgedacht haben, ob wir eine Progressive-Rock-Band gründen mit nur 20-Minuten-Liedern.
Also das war eine der Ideen, die in Christians Kinderzimmer geboren wurden. Wir hatten etwa, glaube ich, 5 Minuten Spaß mit der Idee und haben dann gemerkt, nee, wir können das doch nicht so gut umsetzen.
Sind wir doch beim Metal geblieben. Ne?
Ja. Haben wir doch nicht jede Woche eine Platte veröffentlicht.
Das war unsere Punkphase.
Ja.
Lehrer und Mitschüler dissen. Ja, war es nicht.
Der kleine Felix, ne?
Liebe Grüße.
Oder wie hieß der Song?
Ja, einer der Klassiker. Früher 95 Part 1. Ja.
Grüße an Felix. Hört er das denn?
Weiß ich nicht. Das weiß ich nicht.
Ich hab, aber wenn er es hört überhaupt noch jemand? Ich weiß nicht, wenn wir so ein privates Zeug reden, es wird keinen interessieren.
Das ist doch lustig.
Ja?
Ich finde schon. Ich finde sowas ist unwahrscheinlich lustig. Und wem das nicht passt, ist uns egal.
Okay. Wir können eine dieser Pausen machen, am Runterzählen, dann verabschieden wir uns und du schneidest alles vorher raus.
Genau. Nein, ich glaube, wir haben ein wunderbares Zitat, um uns zu verabschieden. Ich suche es nur gerade. Ja, wunderbar, dann machen wir das doch genauso. Tja, hoffentlich haben wir euch jetzt nicht genervt mit zu viel Off-Topic und Unfug an dieser Stelle. Ich glaube aber, die erste Stunde haben wir unsere Liebe zu diesem Album durchaus zum Ausdruck gebracht. In den letzten 20 Minuten haben wir den Fokus vielleicht ein bisschen verloren. Tut uns leid. Nee, eigentlich nicht, oder?
Nö, no remorse.
Ich glaube, ich hatte ja angekündigt, wir werden uns amüsieren, was mit den Zuhörern ist.
Genau, so ist das. Aber genau für sowas hört man doch so lustige Sachen. Ich meine, wenn man hochwissenschaftliche Analysen hören oder lesen möchte, kann man ja genau selbiges tun. Verabschieden wir uns also an dieser Stelle, wie üblich, mit einem Zitat, das die Quintessenz dieses Albums wahrscheinlich sehr schön auf den Punkt bringt. I believe that after we're gone, the spirit carries on. Open your eyes. Ach nee, scheiße, muss ja auf Deutsch sein, ne? Moment. Öffnet eure Augen.
Das klingt jetzt aber nicht gut.
Fokussiert auf dieses Licht, während es durch euren Körper strömt.
Eine neue Folge mit Yoga von Metal Markus.
Jo, herzlich willkommen bei Yoga Markus Metal Podcast.
Oder Metal Markus Yoga Podcast.
Metal Yoga, wie dem auch sei. Okay. Alles Gute zum 25. Scenes from a Memory.
Okay, die erste Folge mit Outtakes.
Ist aber schwierig auszusprechen. Also nochmal.
Scenes from a Memory.
Alles Gute zum 25. Metropolis Part 2.